Das ist der Podcast 10 hoch 8 mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Ja, zack zusammen, da sind wir mal wieder. Es wird wieder herrlich komplex, beziehungsweise wir lösen das ganze Thema auf. Grüß dich, Marc.
Das glaubst aber nur du, Klaus, dass wir das auflösen. Ich glaube, wir machen es eher komplexer. Da sind wir, glaube ich, richtig gut drin.
Ja, meinst du bloß, weil wir als Komplexitätspodcast unterwegs sind, müssen wir es komplexer machen? Der Job ist doch eigentlich ein anderer, oder?
Naja, aber du kennst ja meine Meinung dazu, Klaus. Komplexität löse ich nur durch Komplexität. Ne? Also Chaostheorie kennt ihr alle. Also hoffe ich zumindest, dass ihr die schon mal gehört habt. Im Chaos liegt meistens unglaublich viel drin und Chaos kann ich nur durch Chaos lösen. Und warum soll es denn beim Komplexen anders sein? Sag mal, Klaus, fällt mir über die Gelegenheit ein, apropos Komplexität. Warst du heute schon beim Sport?
Nein, tatsächlich Sport mit CH, ganz genau. Nein, war ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es heute noch so weit kommen wird, aber Sport ist ein schöner Einstieg. Fitnessstudio-Abo, das war ja unser Einstieg in diesem Jahr. Existiert noch, ist noch unterwegs, ja.
Ich habe immer noch mehrere Fitnessstudio-Abos. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, sie zu kündigen, aber vielleicht gelingt es mir ja bis nächstes Jahr.
Ja, wir halten das weiterhin im Fokus. Und Fokus ist auch was gleich noch kommen wird in dieser Folge. Aber Sport, nochmal ganz kurz zurück. Es gibt ja eine Sportart, die bei uns nicht so verbreitet ist. Wir sind ja eher so eine Fußballnation. Und Formel 1 spielt ja auch eine gewisse Rolle, wobei das als Sport aber gut anderes Thema. Rugby ist tatsächlich auch eine Sportart, die in anderen Ländern gerne gespielt wird. Und da gibt es einen Begriff, Scrum, der nichts anderes bezeigt ist als diesen gedrängten Haufen da am Anfang, wenn die alle so übereinander liegen, bevor sich das dann irgendwann in ein Spiel und Spielzüge auflöst. Und Scrum, Marc, soll heute unser Thema sein, ne?
Ich bin ja grundsätzlich schon mal beruhigt, dass du jetzt mit Rugby um die Ecke kommst und nicht mit Curling. Das ist ja auch ein Sport, der bei uns nicht unbedingt so landläufig ist. Und ich habe mir gerade überlegt, wie das aussehen würde, wenn Profi-Curler zusammen auf einem Haufen auf dem Eis liegen würden.
Dem unteren würde kalt, definitiv. Oder der unteren, ganz klar.
Möglicherweise mehreren, zumal das ja ein Sport ist, der draußen stattfindet und dafür braucht man Eis.
Aber lass uns nicht unterkühlen, sondern die Temperatur nutzen. Lass uns da mal reinkommen in die ganze Geschichte. Scrum. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Wir hatten ja schon das Agile Manifest. Das hat ja auch was mit Scrum zu tun. Das kommt ja ursprünglich daher. Du hattest das ja in der letzten Folge.
Bitte? Recht viel sogar, ne? Also man muss ja einfach auch mal dazu sagen, dass diejenigen, die das entwickelt haben, ja auch ganz federführend in Bezug auf Scrum waren. Jetzt sind wir ja mittendrin, so Mist.
Jeff Sutherland und
Ken Schwaber hieß der junge Mann.
Ken Schwaber und Ken Schwaber, wie er auch gerne genannt wird. Danke für den zweiten. Das sind so die beiden, die den Urmeter sozusagen gelegt haben für die ganze Geschichte. Und von denen stammt tatsächlich auch dieses Scrum Framework. Das ist in den 90ern entstanden, genau wie das Agile Manifest, so ein bisschen zur zeitlichen Einordnung. Und es ist ursprünglich aus der Softwareentwicklung entstanden und sollte dazu dienen, funktionale Software in kurzen Iterationen zu liefern, damit man schnellstmöglich Feedback bekommt und auf Veränderungen reagieren kann. Das war eigentlich der Grundkern dieser ganzen Geschichte, damit man nicht irgendwann anfängt, am Ende was liefert, was nicht gebraucht wird, fehlerbehaftet ist etc., sondern auf dem Weg dahin kleinere Iterationen fährt, um eben immer besser zu werden, immer wertiger zu werden, aber immer auch etwas zu liefern. Darum geht's eigentlich. Und die haben dann weniger einfache Regeln und Rollen entwickelt, die genau dieses iterative, sehr zielgerichtete Arbeiten ermöglichen.
Jetzt müssen wir mal einen Moment lang ein bisschen auf die Bremse treten, weil ich habe so das Gefühl, wir sind auch hier schon wieder im Sport unterwegs oder im Sport, wie du das immer so schön sagst, weil wir spielen fleißig Buzzword-Bingo. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen darauf achten, das ein oder andere Wörtchen hier, iterativ und inkrementell. Und was heißt das eigentlich alles? Ich glaube, da erklären wir gleich mal eine Runde, oder? Was denkst du?
Ja, da fangen wir direkt an.
Ja, oder? Ich meine, ich weiß, Bingo ist nicht Sport, obwohl es manche Nationen gibt, die dieser Meinung sind, aber lassen wir das mal so dahingestellt, ja. Ja, aber schön, dass du da den Aufhänger gemacht hast, ne? Softwareentwicklung, da kommt es her. Und wenn ich Software entwickeln möchte, dann muss ich das nach Möglichkeit so machen, dass der Nutzer das cool findet, dass der Nutzer da echt total happy mit ist, weil ich kann ihm ja nicht in ein Programm hinknallen. Haben schon manche andere gemacht. Betriebssysteme sind daraus entstanden. Und man hat allerdings nicht darauf geachtet, was denn so der Nutzer braucht. Und dann ist so die Idee von den beiden Jungs entstanden. Ich nenne sie ja immer The Godfather of Software Development. Das Ganze so aufzubauen, dass wir immer mal wieder, und das sehr häufig sogar, unseren Nutzer befragen, was der denn da drüber, was der da so meint oder dem da dran so gefällt und ob er das eine coole Idee findet, was wir da hingeknallt haben. Und das haben sie iterativ genannt. Also der Begriff ist ja nicht neu, den gab es ja schon vorher, aber iterativ heißt in Feedbackschleifen denkend und immer wieder abwandelnd und reflektierend und kurz nochmal einen Blick drauf werfen, ob wir das alles gut gemacht haben oder nicht und dann vielleicht mal eine Idee in die Tonne zu kloppen, die da war und sie neu zu bauen. Das ist ja so ein bisschen die Idee daran, ne? So funktioniert das Ding.
Und darauf dann als nächstes eben auch inkrementell, weil es halt aufeinander aufbaut in kleinen Schritten. Und eigentlich immer im Weiterführenden einen Mehrwert generiert. Das ist tatsächlich ja auch das Ziel. Ne?
Ja, dass da so am Ende irgendwie so ein Inkrement rausfällt, ne? Wie man so schön sagt. Ne? Also so ein kleines, wie sagt man, also da gibt's doch einen Begriff für, Klaus, wie war der nochmal? Ein MVP oder wie war das? Wo war gerade bei Buzzword?
Naja, Minimum Viable Product, um das mal auch direkt aufzulösen, dieses Kürzel. Ja, das ist nicht zwingend immer ein komplett kleines Inkrement, das ist dann am Ende schon der Einstieg, kommt auch aus der Software zu sagen, wir bauen den kleinstmöglichen einfachen Roboter oder das kleinstmögliche Programm, was tatsächlich mal zeigt, was es zukünftig werden soll, weil das ist dann auch so ein Demonstrationsding, was man den Stakeholdern und den Investoren gut präsentieren kann, weil meistens ist ja eine Produktentwicklung, eine Softwareentwicklung am Anfang noch sehr, 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 sehr eine Idee. Und damit auch die Softwareentwickler oder die Produktentwickler in die Richtung gehen und sagen, wir kriegen auch ein Gefühl dafür, werden damit so ein bisschen familiar, was wir da bauen, identifizieren und auch mit so tun und handeln in die Richtung des Produkts, in die Richtung des Kunden, wird am Ende dann gerne, am Ende der ersten Entwicklung, aber damit am Anfang der gesamten Entwicklung das MVP gestellt. Genau.
Oh Gott.
Am Ende, am Anfang, am Ende. Das ist auch schön.
Ja, ich glaube, dass alle wieder gehen soll.
Mhm, ja, sehr schön. Okay.
Wie sind wir jetzt eigentlich da gelandet? Genau, und das ist ja dieses Scrum, diese Methode ist ja eine ganz klare Struktur. Ne? Also es gibt ja böse Stimmen, die behaupten, in der modernen Welt arbeitet man ohne Struktur und alles läuft so irgendwie in irgendwelche Richtungen. Also was sind die Hühner im Stall, die gar nicht wissen, wo sie hin sollen und die eigentlich überhaupt keinen Tagesablauf haben, außer dass sie wissen, um welche Uhrzeit, die Sonne aufgeht und dann ist es aber auch gut. Bietet diese Methodik ja eine unfassbar klare und eindeutig definierte Struktur. Man könnte also meinen, eigentlich ist es gar nicht agil, wovon die da reden. Bei Scrum ist es ja auch per se nicht, sondern schafft irgendwo einen ganz deutlichen Rahmen, in dem gearbeitet wird. Und wir haben beim letzten Mal ja über Meetings und Besprechungen gesprochen und genau das bildet ja so ein bisschen den Rahmen in Scrum und sorgt dafür, dass man sich an etwas lang hangeln kann. Ja, wir können ja mal so einen Blick drauf werfen, wie so eine Struktur bei denen aussehen könnte.
Also ich würde schon sagen, sich dran orientieren, weil Langhangeln, das sollte irgendwann in die DNA und den Fleisch und Blut übergehen, dass es kein Gehangeln mehr wird, sondern ein Freehand-Running, ja, also dass man es wirklich so inhaliert hat und verinnerlicht hat, dass es auch von sich selber läuft. Aber guter Punkt, den du da bringst, wir haben tatsächlich im Rahmen unserer Meeting-Folge, unserer Espresso-Folge ja mal ganz kurz davon gesprochen, wir haben bestimmte Meetings, die abgehalten werden, das ist das Daily Scrum. Daily, täglich im Optimalfall, diese Viertelstunde, was habe ich getan, was will ich heute tun, was hindert mich eventuell daran, etwas zu tun, was ich heute vorhabe. Dann haben wir das Planning, mega wichtig, da wird das festgelegt, was in der nächsten Arbeitsperiode, im nächsten Sprint gemacht wird, abgestimmt, Commitment, geschätzt, dass auch das wirklich passieren kann, was im nächsten Arbeitsschritt passiert. Wir haben darauf basierend die Review, da wird vorgestellt und abgenommen, was da entwickelt worden ist, eben auch im kurzen Zeitraum, freigegeben, nächster Schritt. Dann haben wir einen elementaren Bestandteil vom agilen Arbeiten, nämlich die Retrospektive, kurz Retro, also das, wo sich das Team abstimmt, was behalten wir bei, was läuft super, was war weniger gut, woran müssen wir arbeiten, was lassen wir komplett weg. Also auch da Teambuilding, weitere Verfeinerung der Arbeitsmethodiken untereinander und der Kommunikation. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's, ne?
Ich glaube, du hast zumindest den Fokus auf das allerwichtigste Event in Scrum gelegt, nämlich das Thema, wie arbeiten wir denn zusammen? Also das Thema Perspektive, du kennst mich, ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ohne Retro kein ordentliches Team zusammenarbeiten, aber gut, okay. Nein, du hast nichts vergessen, sind alle Besprechungselemente, alle Events hast du mit drin. Vielleicht wäre es auch noch zu sagen, dass das Ganze in einem sehr kurzen Zeitraum stattfindet. Also wir reden hier nicht von, na, ihr kennt das alle, Projektmanagement, mein Gott, wir denken in Zyklen von 2, 3, 4 oder 5 Jahren. Nee, wir denken hier tatsächlich in Zyklen von 2, 3, 4 oder 5 Wochen. Und innerhalb dieser Wochen wiederholt sich das immer wieder, sodass wir immer wieder nur in kleinen Schritten denken. Ich habe da mal mit einer Kollegin drüber diskutiert, die hat gesagt, wenn wir es schaffen, mit einer agilen Methode dieses komplexe Feld in kleine Elemente runterzubrechen, dann ist vielleicht der Mitarbeiter dazu in der Lage, Komplexität zu verstehen. Naja, diesen Gedanken gehe ich nicht ganz mit, aber es hilft uns natürlich in so einer schnellen Zeit, in der wir uns befinden, möglichst auch auf die Anforderungen von außen reagieren zu können. Also wir sind nicht unbedingt so festgelegt auf das, was wir da in 10 Jahren rausschmeißen möchten, sondern wir können immer wieder gucken, passt das denn jetzt gerade im Moment? Ist das jetzt richtig oder hat sich vielleicht was geändert, weil es wird ja alles immer schneller, ne?
Es geht halt tatsächlich darum, in kurzen Zeitabständen einen Mehrwert zu produzieren, zu generieren. Das ist tatsächlich der Punkt. Natürlich dauert ein Projekt auch lang, klar, ne? Wenn halt eine Entwicklung ein Jahr insgesamt braucht, ist das okay. Aber der Weg dahin ist halt iterativ, inkrementell, in kurzen Zyklen, in kurzen Abständen, damit man auf dem Weg bleibt, immer wieder reaktionsfähig ist und immer wieder auch einen Mehrwert generiert und nicht am Ende da steht und dann mit großen Fragezeichen sich wundert, ob das alles Sinn gehabt hat, was man da gemacht hat. Wichtig ist aber auch noch zu erwähnen, wir haben Rollen. Die sind auch festgelegt, die sind genauso wichtig und ein fundamentaler Bestandteil von Scrum. Wir haben 4 Rollen, die Scrum praktisch im Framework, wir sprechen ja auch von einem leichten Rahmen, der hier geschaffen wird, begleiten. Wir haben den Product Owner, kurz PO, oder die Product Ownerin. Der ist für das Was verantwortlich. Also, was soll gebaut werden? Was passt dazu, was gebaut werden soll? Was ist der Rahmen, den das Ganze bildet? Dann gibt es den Scrum Master, auch kurz SM, nicht verwechseln oder anders besetzen. Scrum Master heißt das hier. Ich erwarte keine Schlüffigkeit gerade. Der ist für das Wie verantwortlich. Der ist der Servant Leader für das Team. Der ist verantwortlich fürs Verständnis von Scrum, von den ganzen Events. Der moderiert auch größtenteils die Events und ist auch der Berater für den Product Owner und für das Team. Steht dem Team also jederzeit zur Seite. Dann gibt es das Entwicklerteam, das Entwicklungsteam. Da sind die Leute drin, die es tatsächlich tun. Nicht zu groß, nicht größer als 10 sollten sie sein. So 6 bis 8 sind eigentlich optimal, damit die untereinander kommunizieren. Die sollten crossfunktional und aus verschiedenen Bereichen sein, verschiedene Spezialisten, die dann sich vorneweg weiterentwickeln und das Ganze mitentwickeln. Und dann haben wir natürlich die Stakeholder drumherum. Das sind die, die entweder das Geld geben oder auch dafür verantwortlich sind, dass der Rahmen innerhalb eines Unternehmens geschaffen wird, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass am Ende ein Produkt, eine Software funktionierend rauskommt in Richtung Kunde etc. Und die am Ende auch zusammen mit dem Product Owner diese ganzen Entwicklungsschritte abnehmen und begleiten, bis wir dann am Ende das große Ganze dann präsentieren und die auch immer wieder für den PO zur Verfügung stehen, um Rückfragen zu stellen, wenn das Entwicklerteam feststellt, hoppala, ist jetzt vielleicht gerade fraglich, ob die Entwicklung hier die richtige Wegrichtung ist, dann muss natürlich jemand mit dem zur Verfügung stehen, der das mitentscheidet und beantwortet und das sind dann natürlich auch zusammen mit dem PO, im Zweifelsfall auch mit dem Team, die Stakeholder. Also haben wir 4 Rollen in dem gesamten Thema. Das Ganze dann fundamental aufgesetzt auf dem Agilen Manifest. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und dann haben wir Scrum, glaube ich, einmal recht kurz, aber in der Form auch dargestellt, wie es wirklich gespielt wird.
Sehr kurz und sehr rudimentär, Entschuldigung. Mhm. Aber ja, so im Großen und Ganzen ist das schon. Ich habe jetzt so mal ein Buch gelesen, das fand ich ganz witzig, weil das, was du gerade beschrieben hast, war die Einleitung des Buchs auf 2 Seiten und dann endete dieses Kapitel mit den Worten, jetzt brauchst du nicht mehr weiterzulesen, jetzt weißt du alles über Scrum. Aber,
ja gut, dann hören wir mit der Folge an der Stelle jetzt auf.
Genau, ja, richtig. Können wir uns denken, brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Ja.
Okay, jetzt haben wir einmal Scrum in kurzen, knackigen Sätzen eingeführt. Es ist natürlich weitgreifender. Machen wir vielleicht mal ersten Schritt und sagen, wir schaffen ja mit Scrum eine neue Struktur in einem Unternehmen. Wenn man sich entscheidet, wir führen Scrum ein, das ist ja eine neue Struktur, merkt ihr, ne? Also wir haben verschiedene Meetings, wir haben verschiedene Rollen, die wir neu einführen, das ergibt eine neue Struktur und das Team muss sich in dieser Struktur zurechtfinden. Das muss damit lernen, umzugehen, muss damit irgendwann ja praktisch wie von selbst arbeiten im Optimalfall. Und das klappt am besten, indem man sich wirklich an diese Struktur, an dieses Rahmenwerk hält und das immer wieder neu anwendet. Da kommen wir dann auf jeden Fall schon mal zu dem Scrum Master, weil das ist genau sein Job, das einzuführen, darauf zu achten und immer wieder auch zu erklären, anspielbar zu sein, was tun wir jetzt und ein bisschen sensibel mit dem Team, mit dem Product Owner, mit den Stakeholdern in diese Spielrunde zu gehen, auf den Platz zu gehen und zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal die Position ein, jetzt fangen wir mal mit dem Thema hier an, mit der neuen Struktur. Und ganz wichtig ist, dass man da nichts weglässt, sondern dass man wirklich alle Meetings, alle Artefakten, dass man die Struktur nutzt. Konsequent.
Du meinst so nach dem Motto, ne, also wenn ich etwas dauerhaft tue, dann verinnerliche ich das. Also wenn ich diese Struktur halt so ein bisschen für mich, mehr oder weniger, also weißt du, wenn ich 3 Monate lang jeden Tag joggen gehe, dann kann ich nicht mehr ohne joggen, so nach diesem Motto meinst du das? Ungefähr, das ist so, weißt du, ne, so dieses konsequent dranbleiben. Also wir brauchen ja geänderte Strukturen, um damit Unternehmen überhaupt diesem komplexen Mist irgendwo begegnen können. Wir müssen eine Lösung finden, um dorthin zu kommen, weil wir wissen jetzt eindeutig, in der alten klassischen hierarchischen Organisation, das funktioniert nicht. Da haben wir ja auch schon mal thematisiert, von wegen Entscheidungen, die nur noch an der Spitze gefällt werden, damit kommen wir nicht weiter. Irgendwie müssen wir die Menschen dorthin bringen, dass sie sich diesem neuen System irgendwo erschließen. Wie sagt man da eigentlich, Klaus? Das habe ich Wort
erschließen,
ja. Erschließen, dass sie sich das neue System erschließen. Und diese Strukturen sorgen letzten Endes dafür, dass ich also dieses ganze Umfeld, in dem Menschen arbeite, eigentlich durch eine Struktur verändere. Du hast eben gesagt, wir wollen gucken, dass wir diese Organisationseinheiten, diese Teams auch anfangen, irgendwie cross-funktional zusammenzustellen. Da verändert sich ja auch wieder was. Und da kann uns ja wirklich dieses System unglaublich bei helfen, weil es in dieser klar definierten Linie, Struktur, diesen Abläufen halt auch sagt, okay, so wird es gemacht und so wird es eingehalten und schwuppdiwupp hat es irgendwo nochmal eine ganz andere Organisationsstruktur geschaffen.
Ja, genau. Und was du zu Eingang gesagt hast, ich ersetze ein System, indem ich das immer wieder mache. Es ist am Anfang schräg, es ist am Anfang neu, es hat natürlich auch einen gewissen Widerstand. Wir Menschen sind nicht so wirklich für Veränderungen offen und geschaffen. Ja? Wir mögen es gerne cozy und in unserem Hut und am besten durch den Tag durchgetaktet, damit keine unverhofften Dinge passieren. In Ordnung. Hier kommt jetzt was ganz Neues in einem Bereich, in dem wir Menschen sehr viel Zeit verbringen, nämlich in unserem Arbeitsumfeld. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass immer wieder ja zu üben, immer wieder zu machen, in diese neue Verhaltens- und Arbeitsweise hineinzukommen. Stichwort Scrum Master, der ist dabei, der hilft, der begleitet das gesamte Thema als Coach. Und damit dann, ich nehme die Jogging-Metapher jetzt mal auf, weil wir ja beim Sport sind, ja, ich muss bestimmte Dinge trainieren, ich muss bestimmte Dinge umprogrammieren in mir, in meinem Verhalten, damit ich am Ende ohne Joggen gar nicht mehr auskomme. Und es für mich völlig normal ist, 2-3 Mal die Woche mir die Laufschuhe zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuziehen oder wenn ich da Bock drauf habe, aber einfach zu sagen, tut mir gut, ist total genial, es bringt mir was und am Ende fühle ich mich sogar gut dabei. Jetzt gut, ne, habe ich jetzt das Thema Gefühl mit reingebracht, aber da geht's ja auch ein Stück weit drum, weil wenn ich Sicherheit in dem Neuen bekomme und wenn es zu etwas Normalem wird, dann bin ich ja irgendwann wirklich auch damit entspannt unterwegs und ich kann dann sehen, hey, ist ja gut, es hilft mir, es fühlt sich gut an, es ist in Ordnung, es tut sich was, auch mit meinem Arbeiten. Da werden wir dann wieder kurz bei der Reto, ne, auch da mal immer wieder reflektieren, was hat sich da verändert, positive Effekte, aber auch negative Effekte benennen, weil nicht alles, es ist nicht alles Gold und nur positiv. Wenn wir von Veränderung, von neuen Strukturen sprechen, das gibt Reibung, ganz klarer Fall. Das gibt Reibung und das gibt auch Widerstände, da muss man mit umgehen, die gehören dazu. Aber ja, irgendwann im Verlaufe der Geschichte, wir sprechen so, ich komme ja eher aus der Teamebene, wir sprechen so von 3-4 Sprints, also von 3-4 Arbeitszyklen, die es braucht, damit sich das grundsätzlich ein bisschen eingespielt hat und damit ein Team zusammen auch mit den Stakeholdern erkennt, oh, coole Sache, läuft, funktioniert. Und dann erkennt das Team und auch die Organisation drumherum mitunter, das funktioniert. Das ist ein Mehrwert, der hier erzeugt wird. Nicht nur, indem ich dieses Produkt Stück für Stück weiterentwickle oder entwickle, sondern auch diese Art, miteinander zu arbeiten, diese neue Struktur, schafft einen Mehrwert.
Ja, du, absolut. Und weißt du, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass ich ja schon das eine oder andere Mal so ein Scrum-Team begleitet habe und es dauert wirklich ein paar Monate, bis es irgendwo verinnerlicht ist. Also die ersten Wochen ist dieses, oh Gott, morgens Meeting hier, daily, hör doch auf mit dem Mist und wir sprechen doch immer nur über das Gleiche. Na, das ist so richtig Liturgie schlechthin. Geht mir im Übrigen auch immer so, wenn ich im Januar anfange, mit dem Sport zu machen, mit Sport machen und dann relativ schnell feststelle, oh Gott, es ist anstrengend und dann der kleine innere Schweinehund neben mir auf dem Sofa mir die Chipstüte reicht und sagt, guck mal, was ich hier für dich habe, ist doch viel leckerer. Ja, das dauert einfach ein paar Wochen, bis sie das verinnerlicht haben und dann wirklich erkennen können, hey, das ist ja richtig genial, wenn wir uns jeden Tag mal abstimmen. Ne? Da fallen ja ganz viele andere Abstimmungen weg. So dieses, ich schreibe dir mal eine Mail, kannst du das mal für mich machen und es kommt keine Antwort oder es ist einfach gerade zu viel los. Man setzt sich einfach einen ganz anderen Fokus in dem Moment. Aber wenn das mal angekommen ist, ich meine, das verändert echt bei den Leuten was, weil dann merken sie, wie wichtig das ist. Das letzte Scrum-Team, das ich begleitet habe, da brauchte 3 Monate dafür und plötzlich guckten sie mich an und sagten, Marc,
und ist du, aber machst, normal. Ist
du machst jetzt das Daily nicht mehr, müssen wir das jetzt alleine machen? Das war so wichtig, aber wir machen es trotzdem weiter. Und das fand ich halt einfach eine geile Erkenntnis, dass die in dem Moment gesagt haben, wow, das ist mal richtig gut, wenn wir uns da täglich einmal abstimmen, dann wissen wir wenigstens, wo wir auf Kurs sind und da ist auch noch einer dabei, der sorgt dafür, dass die Probleme, die wir haben, beseitigt werden und wir müssen uns da möglicherweise nicht selber drum kümmern. Also es ist echt schon ein Mehrwert, der dadurch entsteht. Und das ist
was. Da wieder beim Scrum Master, ne? Der das tut, ja.
Und das ist was, wo du dann merkst, hey, jetzt hat sich aber was Neues etabliert, so ein neues Verhaltensmuster etabliert und das alte, Klaus, hast du, glaube ich, eben auch mal angedeutet, das alte Muster ist überschrieben.
Ja, es heißt nicht, wir sollten vielleicht noch eine Sache ganz wichtig bemerken. Das heißt nicht, dass das alte Verhaltensmuster per se schlecht war. Ganz im Gegenteil. Es hatte seine Bewandtnis. Es war okay. Wir bieten jetzt hier etwas an, was anders ist. Und was in eigentlich 3 Kernthemen seine Aufgabe hat. Selbstorganisation, mehr Verantwortung übernehmen fürs eigene Handeln, auch für die Umgebung ein Stück weit, da sind wir wieder bei Cross-Funktionalität, ja, und in der Umsetzung eine gewisse Konsequenz der Veränderung akzeptieren, weil das, was vorher war, alles gut, kann auch durchaus sein, dass es in Bereichen außerhalb dieses Scrum-Teams immer noch so ist, deswegen wird das nicht komplett gelöscht, es wird überschrieben, vielleicht wird eine Parallelfahrbahn aufgemacht, aber prinzipiell ist genau das der Fall. Und was du eben gesagt hast, ne, mit dem Daily, diese Scrum Master Rolle, es gibt ja diesen Satz, den ich da für mich mal selber entwickelt habe, frei nach Yoda von Star Wars, meine Aufgabe als Scrum Master, sie über mich selbst hinaus entwickeln zu sehen ist, also ich kürze mich irgendwann weg, ich bin irgendwann eigentlich gar nicht mehr erforderlich, weil das Team so viel Selbstorganisation und so viel Selbstständigkeit und so viel Verantwortung übernommen hat, dass das, den brauchen wir nicht mehr, machen wir selber, kriegen wir hin. Und das funktioniert. Das ist auch der Job und das ist auch das Gute an diesem einfachen Framework. Man kann es gut umsetzen und übernehmen. Das ist aber auf der anderen Seite auch eben der Job, der zu tun ist in den 3 Monaten, in den Sprints oder wie auch immer, um dem ganzen Team und dem Framework die Zeit zu geben, sich zu entwickeln, zu wachsen und als Teil des Teams auch zu funktionieren. Und ich glaube, da sollte man vielleicht mal gerade die Taschenlampe nochmal reinhalten, Marc, weil da ist auch ein gewisses Risiko drin, wenn ich in eine klassische Command-and-Control-Organisationsform hineingehe und dieses Framework reinbringe, dann haben wir das Thema Instrumentalisierungsgefahr, glaube ich, ziemlich weit oben auf der Agenda.
Naja, ich wollte gerade sagen, weißt du, Klaus, ich wollte gerade in die Richtung denken, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, also da Ja, aber gut, dass du eine Taschenlampe dabei hast, weil das passiert eben nun mal sehr häufig. Ne? Also ich so ein typisches Beispiel, was ich immer wieder erlebe, ist beispielsweise, du hast eben über die Rollen gesprochen. Es gibt einen Scrum Master, es gibt einen Product Owner, es gibt das Development Team, es gibt die Stakeholder. Und ich erlebe sehr häufig, dass wenn man eine klassische Organisationsform versucht umzubauen hinsichtlich Agilität, dann sitzen ja diese ganzen Leitungsgremien-Persönlichkeiten da und haben so ein bisschen Angst um ihren Job. Und dann werden Stimmen laut, ja, was mache ich denn jetzt und wie sehe ich denn aus, wenn ich plötzlich nicht mehr der Managing Director bin? Und dann macht man die ja gerne zu Scrum Mastern. Das ist ja so liebevoll ausgedrückt auch manchmal der Bock zum Gärtner gemacht. Also du kriegst jetzt eine neue Rolle, kriegst jetzt einen neuen Titel, schwuppdiwupp, hast du jetzt deine Aufgabe. Das Problem daran ist natürlich, dass sich dadurch nichts verändert, weil die Führungspersönlichkeit natürlich in ihren Führungsmustern ebenfalls verhaftet ist und dann in der neuen Rolle vielleicht das alte versucht zu spielen. Das ist so eine gewisse Gefahr, die ich da drin sehe und die oft passiert. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass man einen Teamleiter zum Scrum Master oder zum Agile Coach gemacht hat, halte ich nicht unbedingt für sinnvoll. Oder noch weiter gedacht, all diese Events und Meetings, die werden instrumentalisiert für andere Dinge. Ne? Also das Daily wird dann mal von 10 Minuten auf eine Stunde verlängert, machen wir noch schnell ein Team-Meeting dazu und machen wir noch einen Abgleich von irgendwelchen KPIs dazu und erzählen noch, was als nächstes kommt. So Dinge, die passieren natürlich. Und deswegen ist in meiner Meinung nach ja für so eine Methodik wie das Scrum ist, aber das gilt, glaube ich, auch für alle anderen agilen Methoden, eine ziemliche Konsequenz gefragt. Also wirklich bei dem bleiben, was da irgendwo steht, damit sich das überhaupt festigen kann.
Es gibt natürlich klassischerweise diese Denk- und Handlungsweise. Man spricht hier ja eben gerade bei dem Scrum Master vom Servant Leader, vom dienenden Führer. Ja, der hat eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe, aber er ist nicht die klassische Führungskraft in dem Sinne, der, ich sag's jetzt mal etwas plakativ, Urlaubsanträge freigibt und im Prinzip diese Gesamtorganisation macht, die klassische Pyramidenorganisation mit Führungskräften verbinden in den bestimmten Ebenen. Also er hat auch keine Personalverantwortung in dem Sinne, aber schon eine Verantwortung für das Team, und zwar eine ganz wichtige, nämlich, dass dieses Team in die Selbstorganisation und in die Selbstverantwortung hineinkommt. Und da, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir das Thema Glaubenssätze mal ganz kurz streifen. Denn es gibt schon in den Organisationen Glaubenssätze, was so eine Führungskraft ist. Es sind Glaubenssätze. Es sind keine Beweise und es sind keine Gesetze. Es sind Glaubenssätze. Und Glaubenssätze kann man neu programmieren, kann man neu denken, kann man neu erleben. Und in diesem Scrum-Umfeld, weil es so einfach ist, aber auch so strikt verfolgt werden sollte, hat man die gute Möglichkeit, diese Glaubenssätze neu zu formulieren, sie erstmal zu hinterfragen und dann neu zu formulieren. Und da ist auch eine Chance, definitiv, für Führungskräfte ihre Handlungs- und Denkweise in Bezug auf Führung anzupassen. Denn ich kann eins nicht machen. Ich kann nicht mit Scrum, / Agilität, versuchen, eine bestehende Organisation zu ergänzen, an bestimmten Stellen, Stichwort Meetingübernahme, Stichwort Hurra, ich habe jetzt mal ein Kanban-Board, in dem ich Arbeit von links nach rechts bewege, also packe ich alles in das Kanban-Board, was ich vorher auch habe, das wird nicht funktionieren. Dann brauche ich kein Scrum-Framework und dann brauche ich auch keinen, da muss ich das Ganze nicht agil nennen. Dann nehme ich ein Framework und dann nehme ich auch bestimmte Tools, das haben wir ja auch schon mal gesagt, und nutze sie so, wie ich bisher auch in meiner Arbeit und in meiner Firma unterwegs gewesen bin, in meinen Strukturen. Hier geht's darum, Glaubenssätze, wieder zurück dahin, das Mindset eben positiv in die Richtung Selbstorganisation, Verantwortlichkeit, gutes Time-Management auch zu übernehmen und auch ganz klar diese Führungsstruktur ein Stück weit positiv zu bewegen. Ich vermeide bewusst den Begriff Veränderung. Ja, die findet statt, aber erstmal muss da Bewegung rein. Und da bin ich bei dir, ich habe es auch selber schon erlebt. Gerade die mittlere Führungsebene kommt irgendwann an einen Punkt, wo sie vielleicht sogar Angst davor hat, nicht mehr gebraucht zu werden, anders hinterfragt zu werden, weil Teams selbstständiger werden, weil Mitarbeiter selbstständiger werden, fordernder werden auch in der Konkretheit der Aussage, die sie gerne hätten. Und das ist tatsächlich eine Chance. Eine Chance zur Veränderung im positivsten Sinne. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelcher Verschlankung, von irgendwelchen Abbau von Führungsebenen, überhaupt nicht, sondern eine Chance, Führung anders zu leben. Und das, da kann Scrum ein echter Benefit sein, ein echter Gamechanger sein in Bezug auf dieses Thema, aber auch in Bezug auf die Gesamtorganisation, die dann irgendwann anfängt, mit Scrum zu arbeiten, weil Scrum ja eigentlich im besten Sinne ein organisch wachsendes System darstellt. Ich fange mit ein, zwei Teams an, wenn die funktionieren, dann mache ich weiter. Ich fange nicht an und stelle eine komplette Organisation um. Du bist Organisationsentwickler, Marc. Da bist du derjenige, der dazu was sagen kann, weil das ist ein Job, der ist heftig, wenn ich das über eine gesamte Organisation versuchen möchte.
Ich glaube auch nicht, dass das damit sowas zu tun hat, ob der Job heftig ist oder nicht heftig ist, sondern das Ergebnis des Ganzen ist natürlich, dass ich die Organisation gnadenlos überfrachte und damit natürlich auch gnadenlos verunsichere und das in Zeiten, in denen Dinge sowieso nicht sicher sind, sollte ich dafür sorgen, und so sehe ich meinen Auftrag auch ein kleines bisschen, diese Sicherheit auch oder diese Stabilität des Unternehmens auch zu gewährleisten. Deshalb, man spricht ja immer, wer sich schon mal mit dem Thema agil beschäftigt hat, der wird feststellen, dass man spricht immer von Werten, man spricht von Prinzipien. Das sind ja alles so intrinsische Dinge, die sich nicht von heute auf morgen verändern. Klaus, du hast gerade über Glaubenssätze gesprochen, die neu durchdacht oder neu belegt oder auch bewegt werden wollen und vielleicht anders gedacht werden wollen. Und das Gleiche gilt ja auch für Werte und Prinzipien, die du nicht von heute auf morgen einfach über den Haufen werfen kannst. Und so, klar, sicher, wir haben jetzt die letzten 20 Jahre nicht miteinander geredet. Ab sofort ist der wichtigste Wert in der Organisation Kommunikation. Ab jetzt reden wir miteinander. Dann kriegst du den Leuten ja nicht übergebügelt, das haut nicht hin.
Ja.
Deswegen ist dieser Gedanke, den du gerade reingebracht hast, ich muss es organisch entwickeln, das muss wachsen, das muss entstehen. Die müssen ein Gefühl dafür kriegen, dass es einen Mehrwert hat. Macht wesentlich mehr Sinn, das in kleinen Einheiten, Pilotprojekten oder so anzufangen, um auch dann, ich sag mal, Beweise schaffen, dass es funktioniert, damit die anderen auch sehen, ach guck mal, was machen die denn da? Das ist ja interessant. Da würde ich auch mal ganz gerne drauf gucken. Ne? Und ach guck mal, die reden plötzlich miteinander und die bringen Dinge raus, die sie vorher, wo sie Jahre vorher gebraucht haben, das schaffen sie inzwischen in Monaten. Das sind alles so Dinge, wo du halt einfach mal gucken musst, wie kannst du das implementieren? Und ja, klar, absolut, hier mittlere Führungsebene hat natürlich Angst davor, dass sie wegrationalisiert wird. Ne? Und da komme ich wieder auf ein Thema zurück, was ich schon immer gesagt habe. Also irgendjemand, der behauptet, solche neuen Strukturen gehen führungslos. Also ich glaube, der hat es noch nicht so ganz verstanden. Also Fakt ist, dass diese Systeme absolut geführt werden. Sie werden halt nur anders geführt. Das hast du gerade eben auch in aller Deutlichkeit gesagt, Klaus.
Ja.
Es geht nicht darum, die Führung wegzurationalisieren. Es geht darum, sie zu gedanklich zu, du sagst es bewegen, ich bleibe ja bei verändern. Als Organisationsentwickler ist es immer das Verändern, was im Vordergrund steht. Aber da will ich sie hinbringen, dass sie anders denken und dass sie sich anders auf das Thema einlassen und dass sie ihren Teams mehr Vertrauen schenken und dafür dann verdammt nochmal Rahmenbedingungen schaffen, damit sowas überhaupt wachsen kann, weil das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen, dass sich diese Fähigkeit entwickelt. Wir wollen, dass sich die neue Werte, funktionale Werte ins Handeln integrieren. Wir wollen, dass die Menschen so eine andere auch Identitätsebene für sich erschließen und sagen, hey, das ist das, was ich will und das ist das, wer ich bin und warum ich da bin. Und da habe ich auch Bock drauf und dafür stehe ich jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit. Das sind so Dinge, die sich einfach entwickeln sollen und dürfen.
Es ist ja auch ein, wo du gerade Wert schaffen gesagt hast, es ist ja ein Wertesystem, was sich in zwei Richtungen befruchtet. Das eine ist, ich schaffe diesen Mehrwert, der sehr leicht und in kurzen Abständen erlebbar ist durch dieses inkrementelle und iterative Arbeiten. Ja, weil Sinn ist ja wirklich, innerhalb, ich sag jetzt mal 14 Tagen, einen Mehrwert zu schaffen. Und diese Wertigkeit feiere ich im Prinzip in der Review, indem ich mir von meinen Stakeholdern, von meinem PO sagen lasse, good job, next one please. Gleichzeitig geht das aber auch zurück, weil das Wertesystem des Teams, der Umgang miteinander, die Wertschätzung verändert sich ins Positive, weil wir hier, ja, wir reden von Offenheit, wir reden von Mut, wir reden von Respekt, von Fairness in diesen Teams. Das sind alles ganz elementare Bestandteile dieses Frameworks. Und wir reden auch eben von einem Commitment. Wenn ich sage, als Team, ich entwickle das jetzt in den nächsten 14 Tagen so weit, dann ist das erstmal ein Commitment, dann ist das ein Versprechen. Und damit lege ich die Hand auf meinen Entwickler, auf mein Produzentenherz und sage, habe ich Bock drauf, stehe ich dazu? Das ist was ganz anderes, als einen Auftrag zu bekommen und sich verpflichtet zu fühlen im Sinne des Arbeitsvertrages, der Rollenbeschreibung und der Funktionalität und des Jobs. Mit der Erklärung, ist ja mein Job, ich muss es ja machen. Dahinter ist mit der Hand auf das Herz, auf das Herz des Mitarbeiters, ich will das, ich habe da Bock drauf. Heißt nicht, dass Leute, die sagen, ich mache diesen Job, weil ich da Bock drauf habe, jetzt sich ändern müssen. Die tun das schon. Aber es gibt halt vielfach eben diese, in besonders großen Organisationen, diese gefühlt drückende Verpflichtung, es tun zu müssen, weil ne, die Rechnungen müssen bezahlt werden, ich bin ja verpflichtet gegenüber dem Arbeitgeber und so weiter und so fort. Diese Verpflichtung im Wertesystem ein Stück weit zu wandeln in Richtung Hand aufs Herz, ich habe da Bock drauf. Und das Team trägt mich auch ein Stück weit, wenn ich mal nicht so gut Tag habe. Ja? Morgens aufstehen ist auch immer manchmal eine Herausforderung, um in den Tag reinzukommen. Das ist auch ein Thema. Und das ist dieser Werte, dieses Wertesystem, was in beide Richtungen geht. Und der Fokus dann am Ende Richtung Kunde, Richtung Produkt, da dann auch zu sagen, ey, wir haben richtig Wert geschaffen für unseren Kunden, wir haben richtig Wert geschaffen für unser Unternehmen, für unseren Markt. Geiler Scheiß. Das ist doch auch eine Aussage, das ist doch der Hammer. Und das ist nicht Marketing, das ist nicht Vertrieb. Das ist einmal das gesamte Team mit allen Entwicklern, mit allen Ressourcen, mit total tief verwurzelten Spezialisten in ihren Themen, die genau dieses Gefühl entwickeln können, mit Hilfe dieses Frameworks, mit Hilfe der agilen Methodiken, der Möglichkeiten. Und damit verändert sich natürlich auch Führung. Klarer Fall. Weil dann bist du wieder genau bei dem Markt, was du sagst. Schaff einen Rahmen. Und dann lass die Leute von der Kette. Die machen einen verdammt geilen Job. Ich muss sie nicht permanent kontrollieren. Weil in der Review kriege ich gespiegelt, ob es geklappt hat oder nicht. Schweigen ist Zustimmung, Marc.
Ja, dann bin ich mal wieder daran, dass wir uns keinen Leitfaden für den Tag zusammengeschrieben haben, wie wir jetzt hier sind. Dann muss ja auch auf das reagieren, was du hier mal gerade hinwirfst. Und absolut, da bin ich ja bei dir. Und aber weiter gedacht würde ja eigentlich schon fast bedeuten, wir müssten ja wirklich überall damit arbeiten. Also ich meine, jetzt haben wir gesagt, Scrum, Softwareentwicklung, es geht um Produkte und so weiter und so fort. Aber bei dem, was du da gerade beschreibst, heißt das für mich ja als überzeugter hier so, wie sagt man das immer so schön, sinnstiftender Organisationsentwickler, heißt es ja, eigentlich müssten wir doch überall damit arbeiten, weil du sagst mit Fug und Recht, die Leute haben Lust darauf, Hand aufs Herz, ich habe Bock morgens irgendwo aufzustehen, dahin zu eiern und meinen Job zu machen, weil das ist das, was ich am liebsten mache. Und dann würde ja Scrum rein theoretisch wirklich auf alles passen, was die Organisation so macht. Also könnte man ja eigentlich auch im Finance mit Scrum arbeiten. Wie siehst du das?
Ja. Hast du gerade Finance gesagt?
Ja, klar. Ich habe auch Finance reingeworfen. Das liegt aber einfach daran, dass ich mit einer Controllerin verheiratet bin, die mir jeden Tag erklärt, was die alles bei ihrer Arbeit so macht. Und ich denke mir so, das könnte man eigentlich auch
nicht machen. Lass uns mal von den Finance-Kollegen und Kolleginnen mal ein Stück Abstand nehmen. Die werden ja gerne mal gebasht, weil sie auch mal im Weg stehen, so nach dem Motto, jetzt haben wir eine geile Idee, jetzt kommt der Finanzer und rechnet mir das klein und ich kriege am Ende die Kohle nicht dafür. Nein, lass uns mal ganz kurz sagen, ich kann Hausbau. Das ist für mich immer ein Beispiel, was ich gerne auch am Anfang, wenn ich so mit neuen Teams zusammenarbeite, was ich gerne bringe. Hausbau funktioniert nur sehr, sehr bedingt iterativ und inkrementell.
Oh.
Ja, ich brauche ein Ziel, aber ich fange nicht mit dem Dach an. Ich muss schon mit der Bodenplatte anfangen und muss mich von unten nach oben raufarbeiten, bevor der Dachdecker seinen Job machen kann. Ja, also es gibt gewisse Dinge,
was monolithisch bauen muss, ja. Also du willst damit sagen, das ist ein monolithisches Produkt oder Projekt und das geht nur auf die Art und Weise.
Also man kann natürlich das Dach bauen, abstützen und unten drunter versuchen, das Haus aufzubauen. Wäre mal eine neue Art. Sollten wir mal, ja, vielleicht ein Geschäftsmodell. Vielleicht denkt man mal drüber nach. Nein, natürlich nur als Metapher zu sehen, ja, als Bild, als Beispiel. Es gibt Bereiche im Unternehmen, da hat iteratives Arbeiten, da hat Agilität wenig bis gar nichts zu suchen. Ja, ich kann immer dann, bestes Beispiel, Fließbandprozess, wo Stück für Stück etwas dazukommt und am Ende kommt ein gesamtes Produkt raus, am Ende des Fließbands. Den Prozess, wie das entsteht, den kann ich so nicht bauen. Der muss halt aufeinander auffolgen, sonst habe ich irgendwann ein Problem und muss Dinge ausphasen und nacharbeiten mit großem Aufwand. Aber den Prozess, Verbesserungsprozesse, die damit zusammenhängen, Dinge, die man sieht als Spezialist und einbringen möchte als mögliche Verbesserung, die kann ich zum Beispiel so bearbeiten. Das passt. Das heißt, ich kann zu bestimmten Dingen durchaus eine agile, rahmenbedingte Parallelentwicklungsstufe aufmachen. Aber gewisse Dinge sind nicht, dafür ist Agilität nicht gemacht, dafür ist auch Scrum nicht gemacht, muss man ganz klar so sagen. Ich kann es meistens dann anwenden, wenn ich zum Beispiel einen neuen Produktionsprozess aufsetze. Beispiel, um mal bei dem Fließband zu bleiben. Bestimmte Dinge sind bewährt, die haben sich bewährt, die werden auch wahrscheinlich beim nächsten Fließband so laufen. Ganz klares Ding, weil sie Rahmenbedingungen vorgeben, die ich nicht verändern kann. Aber ich kann über iteratives Arbeiten, inkrementelles Arbeiten, über Agilität, über diese Team-Cross-Funktionalität schon Dinge neu denken, die zwischendrin passieren. Ich kann immer wieder auch Verbesserungsprozesse. Das ist ein Thema, wo das absolut zu 100% passt. Wer Verbesserungsprozesse nur mit Spezialisten, die auf Teile des Prozesses gucken, etablieren will, wird am Thema vorbeischießen. Der braucht am Ende einen Customer Experience Bereich, der mit Leuten besetzt sein muss, die am Ende den Kunden wieder retten, weil er ein Produkt bekommen hat, was am Ende gar nicht dem entspricht, was er eigentlich kaufen wollte. Wenn ich aber diesen Verbesserungsprozess, den wirklich begleite über Agilität, dann habe ich am Ende ein fokussiertes Kundenprodukt, was deutlich besser dem eigentlichen Produkt entspricht und dem Kundenwunsch entspricht, wenn es am Ende entwickelt ist. Also Verbesserungsprozess ist ein klassisches Beispiel, aber es gibt einfach Dinge, die, nee, es ist nicht auf alles anwendbar. Und es ist, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, es ist kein Allheilmittel. Ich kann es nicht auf alles anwenden, was scheiße läuft und sagen, jetzt funktioniert's, weil ich bin agil. Nein, funktioniert leider nicht.
Ja, aber da sagst du was, weil das ist ja auch ein bisschen diese Erklärung, die dazu, oder nein, andersrum gedacht, das ist dieser Irrglaube, der existiert, dass wir mit Agilität unsere Welt retten können. Ich sage ja immer, agiles Arbeiten ist geschaffen oder ist nicht geschaffen für die Bereiche, in denen ich genau weiß, was hinten bei rauskommt. Also gesagt, wo ziemlich klar ist, was mein Ergebnis sein soll. Und nicht nur, wo es ziemlich klar ist, was mein Ergebnis sein soll, sondern wo ich auch genau weiß, das muss zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Also, das ist, danke fürs Fließband, aber wenn ich jetzt mal gerade so bei mir um die Ecke, wohne ja nicht weit von Grünheide entfernt, ihr wisst ja alle, was da gerade so los ist. Da gibt es ja diesen jungen Mann, der sich gerade in der Politik verdingt und eigentlich Autos bauen sollte. Aber wenn ich da mal drauf gucke, dann weiß ich am Ende des Tages, da müssen so und so viele Autos vom Band laufen und die müssen so aussehen, die müssen fertig sein und Punkt und Ende. Und da führt eigentlich auch gar kein Weg dran vorbei. Na, da kann ich also nicht irgendwie mit lustigen Spielereien um mich werfen und nachher hat das Auto keine 3 Räder, sondern 4 Räder mehr. Nee, die haben ja sowieso 4 Räder. Damit die Erklärung auch für wo funktioniert es, ja logischerweise nur dort, wo ich den Ausgang nicht wirklich vorhersehen kann oder das Ergebnis in der Konsequenz, so wie das meine Zielgruppe gerne haben möchte, ja nun mal nicht 100% definieren kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze funktioniert nur dort, wo wir über Komplexität reden und nicht dort, wo wir über einfache Prozesslandschaften reden. Ja, auch da wird die Schattenseite des Ganzen, wird ja leidenschaftlich gerne gemacht. Hatte das Vergnügen, da vor einigen Jahren mal ein Startup-Unternehmen begleiten zu dürfen, die der irrigen Annahme waren, wenn wir Scrum über die ganze Organisation bügeln, dann läuft der Laden. Naja, er lief in der Beziehung, dass ein Haufen Mitarbeiter schon in der frühen Phase gekündigt haben, weil sie gesagt haben, damit kann ich nicht, das bringt mir nichts, das hilft mir nichts und damit kann ich auch nicht umgehen. Warum soll ich mich in Events setzen, die mich nicht weiterbringen? Im Übrigen, deswegen habe ich eben das Finance mit aufgerufen. Das ist nicht nur deswegen, weil er meine V-Controllerin ist, sondern auch deswegen, weil ich es genau dort erlebt habe, Finance mit Scrum zu organisieren. Ich habe immer gesagt, ja, du willst ja dem Finanzamt keinen Prototyp dann von deinem Forecast liefern. Das ist, glaube ich, nicht zielführend. Die wollen ein endgültiges Ergebnis haben, ansonsten sind die nicht zufrieden. Und da ist auch nichts mit iterativen Schleifen. Guck mal, jetzt habe ich die Zahl da eingetragen, lieber Finanzbeamter. Was hältst du davon? Ist die gut? Mhm. Ist die schlecht? Nee, dann lacht er dich aus. Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier hat es keinen Sinn. Und da brauchen wir auch nicht mit Kanonen auf Schwarzen zu schießen. All diese Methodiken, und da ist jetzt egal, ob wir es agil nennen oder sonst irgendwie nennen, die wirken eben nur in Komplexität und nicht im einfachen logischen, strukturierten Bereich, wo es einfach nur einen Ausgang gibt und keinen anderen.
Mhm. Ja, klar. Also wenn es einfach ist oder auch ein bisschen kompliziert, dann oder aufwendig, dann kann man, dann braucht's das nicht. Das ist richtig. Also je weiter es Richtung, ne, Stacy Matrix ist ja das berühmte Thema, sollte man auch mal in den Shownotes verlinken, für die, die es nicht kennen. Das ist halt, je komplexer es wird, je aufwendiger es am Ende wird in einem Projekt oder in einem Umfeld, desto wichtiger und wertiger wird halt Agilität und in dem Fall auch unser Scrum. Ja, es gibt natürlich auch andere skalierbarere Modelle. Es gibt auch Scrum on Scrum, das ist dann auch, ne, wenn die Organisation mehr Scrum-Teams einsetzt, dann funktioniert das da auch. Aber ja, wenn es komplex wird, je komplexer es wird, desto mehr Agilität. Je weniger komplex, je einfacher, desto weniger beziehungsweise gar keine Agilität. Klarer Fall, 100%. Marc, mir kommt da gerade noch sowas in den Sinn. Sag mal, wir haben ja gerade von Werten gesprochen, wir haben Glaubenssätze erwähnt, wir haben auch Gefühle mit reingebracht in das gesamte Thema und natürlich auch Wahrnehmung. Das erinnert mich doch irgendwie an eine Pyramide, oder? Ich habe da doch mal was in meiner Ausbildung.
Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass wir das Ganze so an einer Pyramide der logischen Ebenen der Veränderung von Robert Dills aufgehängt haben?
Jetzt, wo du es sagst. Genau, ja. Die Dills-Pyramide, exakt.
Ja, und da könnt ihr auch mal einen Blick drauf werfen, weil die macht viel klar, was passiert, wenn wir über solche Veränderungsprozesse sprechen und an welchen Ebenen du ansetzen kannst und auf welche Ebenen das Auswirkungen hat. Denn ja, der junge Mann hat damals schon davon gesprochen, wenn du die Umwelt veränderst, verändert sich das Verhalten. Wenn sich das Verhalten verändert, verändern sich die Fähigkeiten. Dadurch werden Werte integriert, Glaubenssätze verändert und überschrieben. Und Menschen übernehmen so eine Identität für etwas oder so einen festen inneren Wunsch, etwas leisten und beitragen zu wollen. Also sie identifizieren sich mit dem, was sie tun. Und bestenfalls entsteht dadurch auch so ein allgemeingültiger, gemeinschaftlicher Sinn oder so ein Purpose, der alle trägt und alle treibt und der allen Menschen sagt, hey, wir gehören zusammen. Aber auch nur dann und aber wirklich nur dann, wenn du all diese Methoden, die wir hier besprechen und die uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten werden, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben. Weil das Halbherzige hilft hier an der Stelle nicht. Denn damit bestätigst du nur alte Glaubenssätze, du bestätigst nur alte Fähigkeiten. Wir wollen etwas umschreiben, wir wollen etwas verändern, weil wir davon überzeugt sind, im Komplexen geht es eben so nicht weiter, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und ein klarer Appell, und es geht uns nicht um Agilität per se oder um den Einsatz von Scrum oder sonst irgendetwas, sondern es geht uns darum, dass wir Menschen befähigen wollen, über den Tellerrand hinaus zu schauen und sich Gedanken zu machen, was macht für mich Sinn und warum habe ich Bock, etwas zu bewegen. Und das ist auch so eine Richtung, in Richtung der oberen Führungskraft des Unternehmens. Guckt euch die Menschen an, die sind gar nicht so, ich sage immer, die sind gar nicht so doof. Die sind eigentlich verdammt clever und wissen ziemlich genau, was sie beitragen können. Wir müssen sie nur lassen und dann wird die Buchte auch laufen. Hm.
Oder um den guten Herrn Dills nochmal auf einer anderen Ebene zu bemühen, ich tue etwas nicht um zu, sondern weil. Und das ist, also wenn das funktioniert im betrieblichen Umfeld, geil.
Punkt. Ja. Ich glaube, mein lieber Klaus, es wird Zeit, dass wir mal eine Folge machen, die sich mit dem Weil oder dem Warum beschäftigt.
Ideen,
mit denen wir uns bei diversen Kaffee- und Teesorten mal verdingen könnten. Denn das Warum, na, da hängt's ja auch manchmal ein bisschen schief, ne? Und warum soll ich denn und überhaupt und außerdem? Und da gibt's ja so die ein oder andere Instanz im Unternehmen, die das wirklich treiben könnte. Und da mal drauf gucken könnte. Ich sage halt immer, Führungskräfte sollen nicht führen, Führungskräfte sollen inspirieren. Und wenn das Warum stimmt, ist die Inspiration auch da, ne? Oder?
Ja.
Ja. Also in diesem Sinne und wie immer, schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr Lust drauf hattet, unseren Ausführungen und unserem komplexen, ein wenig chaotischen, zusammenhanglosen Gespräch zu folgen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendetwas teilen wollt oder wenn ihr kommentieren wollt, dann bitte immer raus damit. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir sind für euch erreichbar und wir nehmen eure Fragen auch gerne auf, weil dann haben wir wieder ein Thema, über das wir reden können. Und chaotisch sind wir nicht. Komplex sind wir aber.
Das wollte ich doch gerade sagen. Sehr schön. Und ich, mein lieber Marc, ich gehe zum Sport.
Mach das mal, ich nicht.
Na gut, jedem das Seine. Ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf.
Vielen Dank, dass ihr heute bei 10 hoch 8 dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp neue Ansichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Eure Unterstützung hilft uns weiterhin, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf LinkedIn. Dort nehmen wir den roten Faden jeder Folge für euch wieder auf.